Nimm's Rad, der Podcast. Heute mit
Rebecca Peters.
Beruf?
Stadtentwicklerin.
Heimatort?
Köln.
Stadt oder Land?
Stadt.
Heute oder morgen?
Morgen.
IAA oder Eurobike?
Eurobike.
Direkt oder durch die Blume?
Direkt.
Steht da Tropfen oder mit Wumms?
Mit Wumms.
Das will ich unbedingt noch machen.
Die Velorouten alle mal langfahren. Alle.
Bis dahin, Rebecca. Welches Rad nimmst du gerne wohin?
Ich habe nur eins, mein Trekkingrad, und das nehme ich überall hin.
Sehr schön. Du bist im vergangenen Jahr zur Bundesvorsitzenden des ADFC gewählt worden, mit Mitte 20. Man könnte also durchaus meinen, dass du sehr, sehr zielstrebig auf Radkurs warst, aber das war gar nicht der Fall, oder?
Nee, gar nicht. Also dann schon. Das war dann auch schon ganz klar das Ziel, aber bis dahin überhaupt nicht. Ich habe Geografie studiert und habe mich orientiert, fand Stadtentwicklung insgesamt total spannend, konnte mir da ganz viel vorstellen. Und irgendwann kam dann dieser Mobilitätsbereich mit dazu. Dann war ich ganz klassisch, ganz klischeehaft in Kopenhagen und wir sind sehr viel Fahrrad gefahren und ich habe entdeckt, wie schön das eigentlich sein kann. Ich habe das bis dahin zwar zu Hause auch immer gemacht, bin viel Fahrrad gefahren, aber habe das nie hinterfragt, nie so bewusst erlebt und habe dann in Kopenhagen gemerkt, ah, Moment, das kann sich ja irgendwie auch ganz anders anfühlen und habe dann diese Eindrücke auch mit nach Hause genommen und habe dann angefangen, mich mit Radverkehr, mit Mobilität insgesamt zu beschäftigen und bin darüber dann auch zum ADFC gekommen und war von da an dann total auf Fahrradkurs, bin das jetzt so seit dreieinhalb, fast 4 Jahren, würde ich sagen. Genau, und seitdem sehr, sehr zielstrebig und deswegen bin ich jetzt auch da, wo ich bin.
Und wir finden es gut. Ja, bei Kopenhagen würde ich eigentlich am liebsten gleich nachgreifen, aber damit, glaube ich, greife ich einem anderen Thema vor. Ich möchte zunächst schon noch beim ADFC bleiben. Du stehst natürlich für eine Verjüngung des ADFC, schon de facto allein wegen deinem Jahrgang auf dem Papier. Aber wie erzielt man inhaltlich einen Umbruch? Wie lauten da eure Ziele des ADFC und vielleicht auch deine persönlichen Kernthemen und deine persönlichen Ansprüche?
Ich bin damit zum Glück nicht allein und ich glaube, auch wenn der ADFC nicht schon weit vor mir mit einem Wandel begonnen hätte, dann hätte man mich überhaupt nicht gewählt. Also eine junge Frau an der Spitze von dem Verband wäre, glaube ich, so vor 10 Jahren eher weniger denkbar. Ich würde nicht sagen nicht denkbar, aber deutlich weniger denkbar gewesen. Und der Verband hat irgendwann so aus sich heraus erkannt, wir haben alte Strukturen, die wir erneuern müssen. Gar nicht alles abreißen, aber wir müssen ein bisschen mehr mit der Zeit gehen. Und dazu hat natürlich auch diese ganze Klimagerechtigkeitsbewegung beigetragen, die auf einmal auch den Verkehrssektor in ein ganz anderes Licht gerückt hat, wo auf einmal eben auch Player wie der VCD oder der ADFC, die vorher so im Schatten standen oder eher am Rand, sehr in den Fokus gerückt wurden. Die dann auch gewissermaßen die Verbände dazu gezwungen haben, sich zu erneuern oder sich auch mit der Frage zu beschäftigen, wo wollen wir hin und was kann unser Beitrag in dieser ganzen Debatte sein? Ist es vielleicht mehr als nur in der Freizeit gerne Radfahren und schöne Infrastruktur haben? Sind es vielleicht ganz andere Fragen, mit denen wir uns beschäftigen müssen? Und der ADFC hat dann eben auch erkannt, dass das ein Riesenmomentum ist, das man nutzen muss, das man nutzen kann und dass wir dann sehr wichtiger Player sein können und müssen, um diesen ganzen Wandel zu treiben. Und damit kam dann eben auch so das Bedürfnis, ganz neue Personen mit einzubeziehen und zu aktivieren. Und deswegen war es mir überhaupt erst möglich, diese Position vorher im Bundesvorstand und jetzt als Bundesvorsitzende zu bekleiden. Also als junges Gesicht, als die Generation, die mit Fridays for Future auf die Straße geht, um ein anderes System auch einzufordern. Und genau das findet sich auch im ADFC und wir möchten das weiter vorantreiben. Also wir haben erkannt, Radfahren kann unglaublich viel in vielerlei Hinsicht, was nicht nur was Klimaschutz angeht oder was nachhaltig von A nach B kommen angeht, sondern auch in sozialer, in kultureller Hinsicht. Und wir möchten diese Bandbreite zeigen. Wir möchten zeigen, warum es Spaß macht, Rad zu fahren, warum es ein schönes Verkehrsmittel ist. Wir haben das Ziel, dass es das Lieblingsverkehrsmittel in Deutschland werden kann, einfach weil es total viel Spaß macht und weil Menschen sich darauf frei fühlen können. Und das wird unsere Arbeit der nächsten Jahre maßgeblich prägen.
Dieser Wandel funktioniert ja auf unterschiedlichsten Ebenen. Es gibt die politische Ebene, die zivilgesellschaftliche Ebene, die Industrieebene. Wo bist du am aktivsten? Wo setzt du dich am meisten ein? Oder bist du über die ganze Bandbreite verstreut aktiv?
Am stärksten ist es die politische Ebene, weil ich glaube, dass man da die größten und wichtigsten Weichen stellen kann und muss, insbesondere was so kurzfristige Erfolge jetzt angeht. Und weil das eben auch die letzten Jahre als Bundesvorstandsmitglied für Verkehrspolitik meine zentrale Aufgabe war. Ich bin aber jetzt in der neuen Rolle auch als Vorsitzende natürlich auch in den anderen Bereichen deutlich aktiver geworden und schaue mir deutlich mehr an, was da eben so geschieht und was es da zu holen gibt. Und bin auch große Verfechterin davon, dass wir diese Bereiche alle bespielen müssen und dass wir die aber auch nicht einzeln betrachten dürfen, sondern die müssen zusammengedacht werden, die müssen gemeinsam an einem Strang ziehen und nur dann können wir es wirklich schaffen, diese Verkehrswende umzusetzen. Also da müssen alle Zahnrädchen ineinander greifen, sonst funktioniert das nicht. Und deswegen bin ich zwar immer noch sehr politisch orientiert, das ist mein großes Interesse. Ich glaube auch, dass es da die größten und wichtigsten Weichen zu stellen gibt, aber die anderen Bereiche sind mindestens genauso wichtig und ich versuche immer stärker da auch meinen Blick drauf zu lenken.
Ich finde es interessant, dass du gerade sagst, dass der kurzfristige Aspekt der spannende Aspekt ist bei einer Politik. Ich sehe das immer eher als zähes Objekt, die Politik, als etwas, das langfristig gedacht werden muss, wo man tatsächlich Ziele hat, die viele, viele Jahre vorausliegen. Ist es tatsächlich für dich dieser Blick des schnellen Umsetzens in der Politik realistisch?
Ja, auf jeden Fall. Tatsächlich sogar laut Koalitionsvertrag. Also klar, der Fünfzeiler für den Radverkehr, wovon eine Zeile auch noch Fußverkehr ist, ist extrem mager. Und das war bei uns auch erstmal ein herber Rückschlag. Es war natürlich erstmal enttäuschend, als wir das gesehen haben. Aber letzten Endes müssen wir mit dem arbeiten, was wir haben und haben uns das nochmal genau
angeschaut.
Möchtest
du vielleicht noch ganz kurz zusammenfassen für die ZuhörerInnen, was in diesen wenigen fünf Zeilen überhaupt drin stand?
Und das ist genau das, was wir auch verfolgen. Also der nationale Radverkehrsplan soll umgesetzt werden und die Mittel, die dafür benötigt werden, verstetigt. Das ist so der Tonus, der in diesen fünf Zeilen drin steht. Für den Fußverkehr steht noch drin, dass eine Fußverkehrsstrategie erarbeitet werden soll. Also ich glaube, Fußverkehr war irgendwie noch ein bisschen bitterer als Radverkehr.
Ein Satz ist schon sehr, sehr, sehr wenig.
Ja, es ist wirklich sehr wenig. Deswegen waren wir mit unseren vier dann schon relativ gut bedient. Und zumal wir ja auch gerne die Politik beim Wort nehmen und sagen, ihr wollt den nationalen Radverkehrsplan umsetzen. Wenn ihr das 1:1 macht bis 2030, dann ist wahnsinnig viel gewonnen für den Radverkehr. Und genau das haben wir uns jetzt vorgenommen. Also wir werden da dranbleiben und pushen und werden einfordern, dass das 1:1 umgesetzt wird. Denn da stehen wirklich sehr, sehr gute Ziele drin. Das Problem ist, es ist natürlich nicht verpflichtend. Und das Ganze mit Leben zu füllen, liegt jetzt eben auch an der Ampelkoalition und liegt natürlich auch im Verkehrsministerium. Aber ganz wichtige Punkte ganz wichtige Punkte auch für den Radverkehr stehen gar nicht mal in dem Radverkehrsteil, sondern einer auch noch in dem juristischen Teil, nämlich dass das Straßenverkehrsgesetz reformiert werden soll. Und das ist für uns extrem wichtig und das geht tatsächlich auch sehr schnell. Das kann man auch in diesem ersten Jahr der Legislaturperiode umsetzen, denn es geht im Prinzip erstmal nur, in Anführungsstrichen, nur um zwei Paragraphen. Das ist der erste und der sechste, wo es darum geht, was sind eigentlich die Prinzipien, an denen sich unser Verkehrssystem orientieren soll. Und das ist bislang die Flüssigkeit und das ungestörte Fließen und Vorankommen des Autoverkehrs. Daran muss sich alles orientieren, dem wird alles untergeordnet. Und da haben wir gesagt, da brauchen wir eine Reform. Also das ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Dieses Gesetz ist uralt und alles, was sich dem anschließt, ist irgendwie wild zusammengepuzzelt und passt nicht mehr zu den Bedürfnissen und den Herausforderungen, die wir heute haben. Und deswegen haben wir gesagt, in dieser Reform muss ganz klar im ersten Paragraph direkt verankert werden, dass sich das Verkehrssystem an Umweltschutz, an städtebaulicher Entwicklung, Nachhaltigkeit, der Vision Zero, null getötete und schwer verletzte Menschen im Straßenverkehr orientieren muss. Das sind die Prinzipien, die heute relevant sind und das ist das, woran sich alles orientieren muss. Und diese Reform kann man sehr, sehr schnell anstoßen und die könnte man wirklich auch im ersten Jahr der Legislaturperiode umsetzen, sodass man dann die weiteren 3 Jahre hat, um die Straßenverkehrsordnung und alle weiteren Regelwerke auch noch anzupassen. Das ist ja dann der logische nächste Schritt. Wenn sich das oberste Gesetz ändert, muss alles darunter folgen. Dafür hätte man dann eben auch noch 3 Jahre. Und das ist ein Prozess, der für Politik und für Verkehrswesen sehr, sehr schnell geht. Also wir sprechen hier wirklich von schnellen Erfolgen, die das ganze System einmal modernisieren könnten, mit sehr wenig Aufwand und vor allem auch kostenneutral.
Mhm. Aber das sind jetzt Paragraphen und die Umsetzung muss ja dann auch noch passieren. Ja? Also das ist ja jetzt nicht gleich, die Konsequenz ist ja dann zunächst einmal, dass man die Verankerung hat und darauf aufbauen kann. Aber das könnte anscheinend schnell passieren. Das ist sehr, sehr spannend. Da habe ich jetzt, es gibt mir sehr, sehr viel Hoffnung. Hast du denn mit Herrn Wissing schon gesprochen?
Ja, also wir hatten genau an seinem 100. Tag ein persönliches Gespräch mit Herrn Wissing, fast eine Stunde. Er hat uns eingeladen. Es war ein sehr konstruktives Gespräch. Wir haben sehr viele Themen angesprochen. Auch von seiner Seite kamen sehr viele Gespräche. Wir haben das als sehr offen empfunden. Klar ist natürlich, man muss jetzt gucken, was draus wird, aber wir haben uns schon mal sehr, sehr gefreut, dass wir so früh einen Termin bekommen haben, dass er sich wirklich auch sehr viel Zeit für uns genommen hat, sehr viel zugehört, dass er auch einige Themen selbst angesprochen hat. Wir haben natürlich
auch unser... Welche Themen wären das gewesen? Was hat er von sich aus angesprochen?
Ihm geht es sehr stark um das Thema Lückenschluss im Radverkehr, also dass wir wirklich lückenlose Radverkehrsnetze brauchen, um von A nach B zu kommen. Da haben wir natürlich dann sehr stark mit dem Kopf genickt und fanden das super, weil das eine der zentralen Forderungen ist. Wir haben einen Flickenteppich von Radverkehrsinfrastruktur und das muss ganz dringend verbunden werden, dass wir durchgängige Netze haben, auf denen ganz klar ist, wie komme ich denn jetzt von A nach B, ohne irgendwie x-mal abgebrochen zu werden oder zu suchen zu müssen, wo ich jetzt lang kann. Das war ihm ein besonderes Anliegen. Und das zweite war das Thema Intermodalität, also wie bekomme ich den Radverkehr auch integriert und angeschlossen an andere Verkehrsträger, insbesondere zum Beispiel die Bahn, also Fahrrad und ÖPNV oder Fahrrad und Bahn sind zwei sehr, sehr starke Partner, die sehr gut Hand in Hand gehen und da müssen wir natürlich deutlich dran arbeiten, dass die Verknüpfung stärker hergestellt wird durch Leihradsysteme, durch Bike-and-Ride-Möglichkeiten, durch Fahrradparkhäuser, also gibt es ja unzählige Möglichkeiten, aber es war ihm ein sehr wichtiges Anliegen, der Lückenschluss und die Intermodalität.
Und die Intermodalität auch in der Infrastruktur und nicht nur im digitalen Bereich, die ja auch in seiner Hand liegt. Mhm. Interessant. Wie sieht jetzt die konkrete Umsetzung eurer Ziele aus? Wie geht ihr das an? Was macht ihr tatsächlich?
Wir haben vor einigen Jahren, ich glaube vor circa 3 Jahren, schon mal ein Gutachten erstellt, das Gute Straßen für alle Gesetz, wo wir beschrieben haben, an welchen Stellen das Straßenverkehrsgesetz und die Straßenverkehrsordnung reformiert oder novelliert werden müssen, damit sie eben freundlicher für den Radverkehr werden. Auch Fußverkehr ist an der Stelle bei uns immer mitgedacht und eben auch enthalten. Das haben wir jetzt nochmal überarbeiten lassen, denn es hat sich ja auch in der Straßenverkehrsordnung schon ein bisschen was getan und wir haben Herr Minister Wissing dieses Gutachten überreicht, nochmal auch seinem parlamentarischen Staatssekretär, also haben das über mehrere Ebenen tatsächlich nochmal gespielt, um zu zeigen, wir haben da schon mal was vorbereitet, also wenn Sie jetzt Interesse haben, diese Reform anzugehen oder Input brauchen, stehen wir gerne zur Verfügung. Wir haben
siehst du da die Bereitschaft? Tut mir leid, aber siehst du die Bereitschaft von seiner Seite, dass, also wird der Aktenordner sozusagen nicht nur angenommen und zur Seite gelegt, sondern hast du das Gefühl, dass dort auch ein tatsächliches Interesse an eurer Fachkenntnis, an eurer Expertise ist, um auf euch zurückzukommen?
Ja, das haben wir. Das wissen wir aber auch tatsächlich aus den letzten Jahren. Also wir haben auf der Arbeitsebene, also in das Referat im Ministerium, einen sehr guten Kontakt, arbeiten da seit vielen Jahren auch vertrauensvoll zusammen und haben auch ganz deutlich gemerkt, dass das weiterhin gewollt ist. Wir haben auch auf verschiedenen Veranstaltungen von unterschiedlichsten AkteurInnen der Ampelkoalition gehört, dass es ein großes Ziel ist, diese Straßenverkehrsgesetzesreform anzustoßen und wirklich umzusetzen jetzt in der Legislaturperiode. Also wir sind da guter Dinge, dass das eines der Ziele ist, das wirklich auch erreicht werden könnte. Und durch unsere guten Kontakte auch über die Jahre aufgebaut wurden, haben wir jetzt natürlich die Möglichkeit, da eben auch beratend aktiv zu werden. Wir stehen da gerne für bereit. Das ist auch etwas, das der ADFC neu lernen musste. Wir sind nicht mehr nur diejenigen, die fordern oder die kritisieren, sondern wir werden auch als ernsthafter und professioneller Partner wahrgenommen und werden auch als Partner angefragt, um zu beraten oder um konstruktive Kritik zu äußern und mal einen kritischen Blick auf verschiedene Dinge zu werfen. Aber ich glaube, wir haben uns in der Rolle auch gut gefunden und machen das sehr gerne und sind da sehr, sehr gerne bereit, da eben auch diesen kritischen Blick drauf zu werfen und auch zu äußern.
Aktiv mitzugestalten auch. Ja, das bringt mich so ein bisschen zurück auf deinen Eureka-Moment in Kopenhagen, weil ich mich gefragt habe, schon vor einigen Jahren, sollte man nicht vielleicht alle Entscheidungsträger, alle Zweiflerinnen nach Kopenhagen bringen, in so eine Stadt, die so ein Erlebnis bieten kann, das dir ja die Augen geöffnet hat, als normale Radnutzerin. Könnte das ein Weg sein, um die Menschen zu öffnen? Weil im Grunde funktioniert gerade unsere Kultur, ist eine Sicherheitskultur, die sich nicht gerade durch Offenheit und Flexibilität auszeichnet. Wenn man sich nun öffnet und die Bereitschaft entwickelt, dort Dinge zu sehen, wie es aussehen könnte, wäre das eine Möglichkeit, diese Vorbildcharakter weiterhin zu spielen? Ich meine, es wird wahnsinnig viel schon gespielt. Kopenhagen sieht man überall, aber dieses direkte Erleben muss ja nochmal etwas anderes sein. Wie kriegt man das hin, dass man gerade die EntscheidungsträgerInnen da noch mehr öffnet und zeigt, das könnte unsere Lebensqualität sein, so könnte es aussehen?
Ja, es ist genau das, was du beschreibst. Es ist genau dieses selber Erleben, das die Aha-Momente hervorruft. Also es war ja bei mir genau das Gleiche. Ich bin hier in Deutschland überall Fahrrad gefahren, ohne das zu hinterfragen. Das war für mich komplett normal. Ich habe mir da keine Gedanken drüber gemacht. Und habe dann erlebt, dass es eben auch anders sein kann und dass es besser funktionieren kann, dass ich mich sicherer fühle. Dadurch kam dann auch erst das Unsicherheitsgefühl, das ich vorher gar nicht so stark hatte. Das muss man auch dazu sagen. Aber dieses selber Erleben ist unglaublich wichtig, um Wandel hervorzurufen. Und ich weiß nicht, ob es unbedingt Kopenhagen oder Amsterdam sein muss. Es gibt so viele andere tolle Beispiele, auch in Deutschland, in Städten, wo Radentscheide aktiv waren und umgesetzt wurden und werden. Auch zum Beispiel? Ich weiß, dass sich in Darmstadt sehr, sehr viel getan hat seit dem Radentscheid, dass dort eben auch wirklich große Infrastrukturprojekte umgesetzt werden. Natürlich dauert das immer seine Zeit, aber wenn man sich dann vergegenwärtigt, wie es vor wenigen Jahren aussah und wie es jetzt aussah und dass man auf einmal an der Protected Bike Lane wirklich separiert und richtig schön abgetrennt und breit und komfortabel, gut asphaltiert vorbeilaufen kann, die es vor ein paar Jahren ohne diesen Radentscheid überhaupt nicht gegeben hätte, ist auch total sichtbar, wie viel diese ganze Radentscheid-Community oder wie viel auch einfach ja, bürgerschaftliche Bewegungen dazu beitragen können, dass Wandel erlebbar wird. Und das ist auch im Aktivismus so was Schönes. Also über Aktionen und über BürgerInnen-Initiativen kann man sehr, sehr viel erreichen, weil es einfach mal auf die Straße bringt, was meinen wir eigentlich, wenn wir sagen, wir möchten Flächen umverteilen. Sonst heißt es ja, wir nehmen dem Autoverkehr eine Spur weg. Das ist so das Beispiel, das irgendwie, oder wir nehmen Parkplätze vor der Tür weg. Was passiert? Es gibt Aktionstage, es gibt Critical Mass Wochenenden, es gibt den Parking Day, wo einfach mal auf die Straße gebracht wird, was meinen wir denn eigentlich, wenn wir davon sprechen? Wir meinen, dass Kinder einfach frei und selbstständig etliche Meter vorpreschen können, ohne dass man Angst haben muss, dass an der nächsten Kreuzung etwas passiert. Wir meinen, dass der Parkplatz vor der Tür auch ein schönes Parkplatz sein könnte, wo man mit seinen NachbarInnen gemütlichen Kaffee trinken und einen Kuchen essen kann. Wir meinen, dass wir nicht Menschen etwas wegnehmen, sondern dass wir sehr vielen anderen Menschen etwas wiedergeben, das sie sonst überhaupt gar nicht hätten oder das sie jetzt sehr lange nicht hatten. Und dieses Erlebnis hat schon oft dazu geführt, dass dann eben auch dauerhaft Entscheidungen getroffen wurden, das dauerhaft umzuwidmen und diesen Wandel auch wirklich zu treiben und politische Entscheidungen zu treffen, die im Sinne einer nachhaltigen Verkehrswende sind.
Also punktuell, lokal, vor Ort Erlebnisse schaffen, die dann wiederum inspirieren zu sehen, Mensch, es funktioniert und es ist wunderbar und ich kann meine Kinder hier spielen lassen. Das war vorher noch nie die Möglichkeit und jetzt müsste ich vielleicht mein SUV woanders parken. Ich hatte tatsächlich gestern erst wieder dieses Erlebnis, eine junge Mutter mit zwei Kindern und packt die Kinder ins Lastenfahrrad. Und ich freue mich dann immer, wenn ich so sehe, wie die Kids so schön einsteigen und alles schon so routiniert abläuft und die halbe Breze noch drin liegt und so weiter und so fort. Und dann kommt der Gatte auch hinterher aus dem Haus heraus, gibt seiner Frau noch einen Kuss und steigt in den SUV, der sehr, sehr viel Platz weggenommen hat und das Lastenfahrrad natürlich wieder irgendwo geparkt wird. Also es sind sehr, sehr, sehr viele Herausforderungen. Und die Familie ist eben nicht entweder oder, es ist beides da. Die Lösung vom Auto ist vielleicht im ganz zarten Pflänzchen im Anfahren, im Anrollen, aber auch noch nicht wirklich in den Köpfen angekommen in der Stadt. Leider, aber es tut sich einiges. Jetzt sprechen wir gerade so ein bisschen hier über diese politische Ebene, über die gesellschaftliche Ebene. Mich interessiert natürlich auch so ein bisschen als Radjournalistin unter anderem die Industrie und die Verbandspolitik. Wie sind da deine Erfahrungen und wie siehst du dort die Zukunft? Weil diese Lobbyarbeit, ich habe im vergangenen Podcast mit dem Jobratgründer Ulrich Prediger gesprochen, der von seinen schwierigen Anfangsjahren 2008 erzählt hat und der heute 6 Lobbyisten allein bei Jobrat beschäftigt und Lobbyarbeit mit ihnen in Berlin betreibt und da sehr, sehr, sehr engagiert ist. Und er hat mich sehr stark desillusionisiert, was das Engagement der Industrie anbelangt. Und vielleicht noch eine Anekdote von meiner Seite. Ich habe vor gar nicht so allzu langer Zeit mit der Geschäftsführung eines börsennotierten Zweiradunternehmens gesprochen. Und da war auch das Thema Lobbyarbeit überhaupt gar kein Thema. Wie nimmst du das wahr?
Ja, vielleicht kann ich dir ein bisschen Hoffnung zurückgeben. Also,
da freue ich mich sehr, ja.
Genau, dafür bin ich ja auch da. Ich stehe ja auch für positive Momente. Wir merken schon, dass die Industrie politischer wird. Ganz klar, da geht deutlich mehr und wir brauchen da auch deutlich mehr. Wir würden uns auch eine viel engere Zusammenarbeit wünschen. Aber wir merken schon, dass sich was bewegt und dass es in vielen Bereichen auch die Erkenntnis gibt, Industrie und Politik sind gar nicht so weit voneinander entfernt, wie man das jetzt denken würde. Also wir haben ja auch mit unserem ADFC Business Club einen sehr engen Draht zu vielen Industrieunternehmen. Wir haben auch im Bundesvorstand extra eine Person, die sich darum kümmert, diese Kontakte zu pflegen. Wir haben zur Bundestagswahl mit einigen Industrieverbänden gemeinsam politische Forderungen aufgestellt für den Radverkehr und veröffentlicht und pflegen da eine sehr, sehr enge Zusammenarbeit. Also es ist nicht so, dass es da nichts gäbe oder dass es da keine Bewegung gibt. Wir haben zum Beispiel auch sehr positiv wahrgenommen, dass auf der Eurobike jetzt politische Panels veranstaltet werden, zu denen PolitikerInnen oder auch meine Person aus dem Bundesvorstand, damals noch Vorstand für Politik, eingeladen wurden, um darüber zu sprechen, was sind die großen Herausforderungen im kommenden Jahr und was kann auch die Industrie dazu beitragen. Also es gibt durchaus ein Interesse und es gibt so erste zaghafte Schritte auch in die Richtung, da wirklich zusammenzuarbeiten und das wird mehr. Und ich finde das unglaublich wichtig. Ich glaube, was ich am Anfang schon angesprochen habe, das Fahrrad kann sehr, sehr viel. Das Fahrrad ist mehr als nur ein Fortbewegungsmittel. Und auch die Fahrradindustrie ist natürlich ein Wirtschaftsfaktor. Und womit kriegt man Politik, wenn nicht mit Wirtschaftsfaktoren? Und
gerade einen Herrn Wissing vielleicht von der FDP, ja.
Genau, oder mit monetären Anreizen. Also das sind natürlich auch Themen, die noch sehr stark unterrepräsentiert sind, wo ich glaube, dass wir da sehr, sehr viel gewinnen könnten. Und wie gesagt, wir merken schon, dass es da eine Öffnung gibt, dass es da Interesse gibt und dass es auch immer mehr Verbände und immer mehr Unternehmen werden, die schon auch politisch denken und die schon auch weiterdenken als, ja, ich produziere ja Fahrräder, das ist doch schon nachhaltig, sondern die auch Richtung nachhaltige Materialien gehen und einfach ein neues Verständnis für das Thema Radverkehr und Fahrrad entwickeln. Das ist super wichtig. Also wir als ADFC wünschen uns da eine sehr enge Zusammenarbeit. Wir sind da total offen für. Und sehen, dass es auch in dem Bereich Industrie auch Quick Wins geben könnte, eventuell, aber wir vernetzen uns ja sehr gerne.
Wie könnten diese
Quick
Wins ausschauen im Industriebereich?
Ja, es gibt ja die Industrieverbände, in denen dann eben verschiedene Unternehmen vertreten werden und je mehr Schlagkraft die gewinnen, desto mehr könnte natürlich eine neue Argumentation entstehen und die kann sehr schnell entstehen, wenn sich Unternehmen überlegen, wie kann die Politik unsere Branche unterstützen, welche Unterstützung könnten wir vielleicht politisch noch brauchen, wie können wir als Unternehmen, als Fahrradindustrie auch davon profitieren, wenn jetzt sehr schnell gute, qualitativ hochwertige, breite, durchgängige Radwegenetze gebaut werden in den Kommunen, dann fahren mehr Leute Fahrräder und die Nachfrage wird größer. Da hängt unglaublich viel zusammen und genau deswegen sind wir sehr großer Verfechter davon, dass auch viele verschiedene Verbände zusammenarbeiten aus unterschiedlichen Bereichen. Und ich glaube, dass die Industrie da sehr, sehr viel gewinnen kann, dass wir extrem von der Industrie profitieren können. Also wir sind nicht die absoluten ExpertInnen für Fahrradindustrie oder für die Herstellung oder für den ganzen Unternehmensbereich. Dafür gibt es eben andere Verbände. Aber wir hören da gerne zu und wir arbeiten sehr gerne zusammen und schauen, wie wir uns da gegenseitig unterstützen können.
Daran glaube ich auch. Also ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, dass die Mitbewerber sich verstehen als Mitstreiter, dass man an einem Strang zieht. Egal in welchem Bereich wir schauen, die Herausforderungen der Zukunft und auch schon der Gegenwart, die können wir im Grunde nur als Kollektiv lösen. Das ist meine feste Überzeugung. Aber wie sieht es jetzt, also wir haben wahnsinnig viele Hersteller in Deutschland, Radhersteller. Greifst du da auch mal zum Telefon und rufst bei jemanden an?
Ich habe da zum Glück eine wunderbare Kollegin im Bundesvorstand für, die das dann macht und die Industriepflege betreibt. Das ist zum Glück verteilt, sonst würde ich, glaube ich, sehr, sehr viel telefonieren, weil ich das für alle bereit.
Du könntest die Liste von A ja. bis Z bis zu, naja, okay, es sind Wiener, aber abtelefonieren. Aber vielleicht auch dieser Verbund vor Ort. Also ihr seid, das muss man, ich habe nachgeschaut, ihr habt 400 Ortsverbände. Die muss man ja auch, also das ist eure Basis, das ist die ehrenamtliche Arbeit, da passiert wahrscheinlich auch der Wumms vor Ort. Aber die muss man ja auch jonglieren und auf einen Kurs bringen. Das, glaube ich, ist auch eine große Herausforderung. Ist da viel Kontakt mit den Ortsverbänden auf deiner Seite? Wollen die mal mit der Rebecca sprechen oder ist das auch alles eher auf lokaler Ebene?
Es sind mittlerweile sogar fast 500, was es nicht leichter macht. Jein, also es gibt sehr viele, die mich auch kontaktieren und die gerne mit mir sprechen oder die mich auch zu Veranstaltungen einladen. Und sofern das zeitlich drin ist, mache ich das unglaublich gern. Also das ist wirklich eine der Sachen, die ich an meinem Job, wenn man es so nennen kann, am allerliebsten mag. Ich lerne sehr viele Leute kennen, bin relativ viel unterwegs, auch gerne mal virtuell unterwegs. Und für mich ist diese Basisarbeit, wie wir es nennen, sehr, sehr wertvoll, weil ansonsten fühle ich mich auch manchmal wie in meinem Elfenbeinturm und muss irgendwie Entscheidungen treffen und weiß gar nicht, ob das jetzt lokal wirklich auch was bringt und ob das für unsere ADFCs vor Ort jetzt gerade sinnvoll ist. Und diese Kontakte sind für mich total, total wertvoll. Ich mache das unglaublich gerne. Es gibt aber auch andere, die nehmen halt diesen Elfenbeinturm durchaus wahr und sagen, das, was ihr auf Bundesebene macht, ist zwar super, aber es ist für uns lokal total irrelevant, weil wir bekommen hier keinen Draht zu den lokalen EntscheidungsträgerInnen. Wir haben keine Chance, mit denen zu sprechen. Hier tut sich seit Jahren nichts. Dann gibt es auch andere, die sind vielleicht gar nicht so politisch interessiert, sondern eher touristisch und fahren super gerne ihre Touren. Also wir haben eine sehr, sehr heterogene Struktur vor Ort, weil wir auch einfach flächendeckend vertreten sind, von kleinen Dörfern bis in die großen Städte sind wir überall vertreten, was für uns in der Masse natürlich total schön ist, aber auch eine super große Herausforderung, weil dieses Gefühl von einem ADFC gibt es noch gar nicht so extrem. An verschiedenen Punkten sind wir uns einig, an anderen denkt man, es finde ich gut, was ihr macht, aber ist für uns gerade irrelevant. Also es ist für uns überhaupt nicht realisierbar oder umsetzbar. Und das ist tatsächlich schwierig. Aber genau deswegen bin ich so gern unterwegs, um diese verschiedenen Aspekte alle einzusammeln und zu gucken, dass wir zumindest immer möglichst viele Menschen adressieren oder nicht immer die gleichen ausschließen.
Rebecca, hast du politische Ambitionen?
Ich bin total unsicher. Einerseits kann ich es mir wahnsinnig gut vorstellen und
ich mir
ja,
auch.
Dieser politische Bereich macht mir auch irre viel Spaß, aber ich fühle mich auf der Lobbyseite gerade auch sehr wohl, mehr zu fordern und wirklich auch kreativ zu sein. Ich glaube, dass es ja selber auch in der Politik unglaublich frustrierend sein kann, weil Prozesse sehr lang sind, weil Diskussionen sehr hart sind, weil da sehr, sehr viele Krusten dran sind, die man irgendwie erst lösen müsste. Also ich spiele durchaus mit dem Gedanken, aber es ist nicht final entschieden und ich habe ja auch noch ein paar Jahre Zeit.
Das hast du auch definitiv mit 26. Aber ja, bist du denn gewappnet jetzt für auf der Lobbyarbeitsseite für Rückschläge oder für Wände, gegen die du laufen wirst?
Ja, ich glaube, das merkt man immer erst, wenn man wirklich gegen die Wand läuft, ob man dafür gewappnet war. Aber ja, ein großer Rückschlag war natürlich erstmal so der Koalitionsvertrag. Das hatten wir uns, glaube ich, alle so ein bisschen anders ausgedacht, dass da deutlich mehr drinsteht oder klarere Bekenntnisse. Das war schon schon irgendwie ein Rückschlag, wo wir überlegen mussten, wie wir damit umgehen und wo ich auch einigermaßen frustriert war an dem Abend, an dem ich das gelesen habe. Aber letzten Endes gilt es halt darum, dann irgendwie wieder aufzustehen und zu gucken, ja, was machen wir jetzt daraus? Und das ist so meine Grundeinstellung. Ich kann nur mit dem arbeiten, was ich habe. Ich muss mit dem umgehen, was mir vorgesetzt wird in dem Sinne. Das ist auch ein Stück Lobbyarbeit. Ich kann immer gerne lobbyieren und Einfluss nehmen, aber ich treffe die Entscheidung nicht und muss letzten Endes mit dem umgehen, was ich dann vorgesetzt bekomme. Und das ist etwas, das ich ganz gut kann. Ich bin ein sehr, sehr intuitiver, sehr flexibler Mensch und insofern, ja, so die ganz großen herben Rückschläge hatte ich noch nicht und ich hoffe auch, dass ich ein bisschen davon verschont bleibe.
Ja, der ein oder andere mag kommen, aber es ist ja auch immer die Frage, wie man sie eben als Person, als Charakter auch einteilt. Also welche Rolle gibt man dem? Sagt man, ja, der Frust ist da oder die Motivation ist einfach viel größer und man kämpft weiter und versucht es an anderer Stelle. Also daher Flexibilität, Agilität, nächste Tür auf, ist natürlich die beste Voraussetzung. Ich bin so aufbrausend, Rebecca, ich wäre dafür nicht geeignet. Weder für die Lobbyarbeit noch für die Politik.
Ja, bei mir ist es auch ganz unterschiedlich. Es gibt die private Rebecca, die ist auch sehr temperamentvoll und aufbrausend. Und dann gibt es aber auch diesen Lobby-Modus oder diesen Politik-Modus, wo ich dann schon erstmal nochmal einen Moment drüber nachdenke, bevor ich rede. Und ich bin sehr froh, dass ich das gelernt habe. Es ist auch, also muss man auch sagen, ich habe beim ADFC auch sehr, sehr viel gelernt. Unter anderem auch erstmal noch einen Moment drüber nachzudenken, bevor ich mich dann äußere.
Und bei der E-Mail nicht sofort auf Senden drücken, sondern nochmal eine Runde durchs Haus drehen oder durch die Wohnung oder nochmal drüber schlafen im Notfall. Das ist bei mir dann ganz immer der genau. Punkt. Ich denke, okay, am nächsten Tag, nein, diese E-Mail wird nicht abgeschickt. Das lassen wir jetzt einfach mal ruhen. Rebecca, wie sieht denn deine Vision einer Stadtmobilität in den kommenden 5 bis 10 Jahren aus?
Grundlegend anders, deutlich grüner, deutlich ruhiger, deutlich sicherer. Ich möchte, das hatte ich auch eben schon gesagt, dass das Fahrrad das Lieblingsverkehrsmittel wird, gar nicht das komplett Vorherrschende, sondern ich glaube schon, dass wir eine echte Wahlfreiheit brauchen, dass Menschen so mobil sein sollen, wie sie es gerne möchten und dass es für alle möglich ist, dass es für alle sicher und komfortabel möglich ist. Aber gerade in der Stadt möchte ich eine komplette Umverteilung der Flächen. Ich möchte, dass darüber nachgedacht wird, was wir brauchen und was wir wollen im Hinblick auf lebenswerte Städte, Verkehrssicherheit, Aufenthaltsqualität, Klimaschutz. Und das bedeutet eben massiver Ausbau von Rad- und Gehwegen mit einer deutlich größeren Flächenverfügbarkeit, als wir es gerade haben. Ein super getakteter, sauberer ÖPNV, an dem sich Menschen sicher fühlen, den sie gerne nutzen. Und deutlich weniger Autoverkehr, kleinere Autos, geteilte Autos, eine Antriebswende, dass sie dann, wenn sie fahren, elektrisch fahren. Also ich glaube schon, dass wir dieses gesunde Miteinander von verschiedenen Verkehrsmitteln definitiv brauchen. Aber das bedeutet, dass wir massiv Flächen umverteilen müssen zugunsten des Umweltverbundes. Ich würde mir wünschen, dass alle Menschen mobil sein können, also dass es wirklich ermöglicht wird, dass sich alle sicher fühlen und dass sich alle gut aufgehoben fühlen in ihrem Verkehrsmittel der Wahl. Und genau, dass wir diese echte Wahlfreiheit herstellen und dass wir wirklich von Verkehr, was ja meistens eigentlich nur Auto bedeutet, hin zu Mobilität kommen und dass da alle Menschen berücksichtigt werden.
Mich stiftet jetzt hoffnungsvoll, dass du das nicht nur als Bundesvorsitzende sagst, sondern auch als Stadtgeografin, die ja so eine gewisse Realisierung auch immer im Kopf hat und das überhaupt alles so möglich ist. Ich teile das natürlich absolut. Ich würde mir das so wahnsinnig wünschen. Sicher und ohne jegliche Befürchtungen. Ich sage immer, der gefährlichste Sport, den ich ausübe, ist das Fahrradfahren in der Stadt beziehungsweise das Rennradfahren. Und ja, da gibt es dann doch ein paar andere Sportarten, die man vielleicht als extremer einschätzen würde. Aber es ist tatsächlich immer noch der Fall, gerade auch für Kinder, für Menschen, die irgendwelche Unsicherheiten mitbringen. Und ich hoffe tatsächlich, dass das Auto seine Dominanz verlieren könnte in der Stadt und dass wir da selbstbewusst weiterhin für arbeiten. Wir haben zwei finale Fragen, Rebecca. Was ärgert dich aktuell besonders?
die zähen Entscheidungsprozesse und dass es irgendwie alles so ewig dauert, dass man sich den schwarzen Peter versucht hin und her zu schieben und dass keiner so richtig irgendwie den ersten Schritt machen will, obwohl, glaube ich, mittlerweile Konsens und auch ein Stück weit Mehrheit dazu darüber herrscht, dass wir eine Mobilitätswende wollen, dass wir anders leben wollen und dass wir das auch müssen aus ganz verschiedenen Gründen. Und da möchte keiner so richtig den ersten Schritt machen und wird sich wieder hin und her geschoben und gedrückt, wer es denn jetzt nun machen soll oder sollte oder müsste. Und es ist so zäh und das nervt manchmal wirklich.
Deswegen sehe ich dich in der Politik. Was macht dir aktuell besonders Freude?
Diese Gesamtbewegung, also Radentscheider, ADFC, VCD, BUND, die ganzen Verbände rücken immer mehr zusammen. Das ist tatsächlich so. Wir demonstrieren zusammen, wir arbeiten zusammen, wir tauschen uns aus, wir bringen vor Ort Sachen auf die Straße, stellen auf Landes- und auf Bundesebene gemeinsam Forderungen auf, machen Veranstaltungen, zu denen wir unterschiedlichste Menschen einladen und einfach Diskussionsplattformen schaffen. Das ist neu und das ist unglaublich wichtig und das ist auch im Sinne eines nachhaltigen Aktivismus sehr, sehr schön, so positive Momente zu haben und zu merken, ich bin nicht alleine, sondern es sind sehr viele Menschen, die dahinter stehen und die sich mit mir gemeinsam dafür einsetzen, bei denen ich mal nachfragen kann, wenn ich Fragen habe, bei denen ich mal Frust abladen kann, weil sie genau verstehen, woran ich gerade struggle. Und dieses Zusammenrücken und dieses gemeinsam an einem Strang ziehen, das wird immer mehr und mal abgesehen davon, dass es uns natürlich Schlagkraft verleiht, ist es auch persönlich total schön, da so eine Rückkopplung einfach zu haben und zu wissen, da sind so viele Menschen, denen es genauso geht, die sich aber auch mit mir gemeinsam dafür einsetzen. Das macht richtig, richtig viel Mut und Hoffnung.
Das ist ein wunderbares Schlusswort. Rebecca, vielen lieben Dank für das spannende Gespräch. Ich würde das tatsächlich gerne wiederholen, vielleicht in einem Jahr, um zu sehen, wie die Entwicklungen vorangeschritten sind, ob es Fortschritte gibt. Und natürlich wird es Fortschritte geben, das ist ja ganz klar. Aber in welche Richtung und was dir Freude bereitet und was uns noch mehr Hoffnungen gibt, auch selber aktiv zu werden, sich zu engagieren. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt für uns alle und sicherlich auch ein großes Anliegen von dir und dem ADFC. Bis dahin, vielen Dank natürlich auch an alle ZuhörerInnen. Feedback, Gästewünsche, Anregungen dürft ihr alles gerne schicken an podcast@nimmsrad.de. Bis zum nächsten Mal und nehmt fleißig das Rad.